Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg.
Herzlich willkommen hier nach der Sommerpause zur nächsten Folge Klartext, dem Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg. Und natürlich, klar, sitzen wir hier zu dritt, wie meistens. Hallo Robert.
Ja, hallo Manuel. Ja. Nach sechs und Wochen fast, ne?
Nee, vier.
Okay, vier. Nee, Teil sechs.
Teil sechs, sechs nach vier Wochen. Genau. Und natürlich der Lars.
Moin, hallo Lars. Leute.
Durch unsere Medienarbeit und so weiter viele Anfragen bei der Berliner Feuerwehr. Und oftmals erreicht es auch Abteilungen und Kolleginnen und Kollegen, die eh schon arschvoll zu tun haben und an denen diese Anfragen vielleicht, bei denen kommen die dann an, die sollen das dann bearbeiten und werden dann noch mehr belastet, als sie eh schon sind. Also das ist dann manchmal, wo du denkst, das ist eigentlich genau die falsche Adresse, aber die dürfen es jetzt ausbaden. Tut uns leid. Können wir aber nicht ändern. Es tut uns wirklich leid. Wirklich, der eine oder andere wird wissen, wer gemeint sein wird. Es ist so. Das ist der Side-Effekt dieser Medizin, die wir im Grunde genommen jetzt gerade aus dem Schubkasten geholt haben. Dass es einfach die falschen Leute dann damit noch mehr belastet werden. Aber da müssen wir jetzt alle durch. Da müssen wir jetzt alle durch. Letzten Endes für den Rettungsdienst, für rettet den Rettungsdienst. Ja. Ja, wie gesagt, Sommerpause, gerade gesagt, und das heißt ja nicht, nur weil wir nicht da sind, dass da nichts passiert ist, sondern dass eine Menge passiert. Also gerade Berlin-Brandenburg, wir hatten so in der Vorbesprechung so ein bisschen schon darüber geredet, gerade Leitstellenbesetzung war so ein Thema, ne? Also das ist
grauselig.
Grauselig, genau, also für Berlin und Brandenburg-Lausitz war da, glaube ich, Thema Leitstellen-Lausitz. Das, oder Cottbus, ne? Glaube genau.
Nee, Lausitz.
Ist glaube ich, in Cottbus. Da auch diese Geschichte, nur noch ein RTW, die Misere im Rettungsdienst bei der Berliner Feuerwehr. Und natürlich auch immer mehr und mehr. Wir hatten auch ein paar Brände gehabt. In Brandenburg natürlich genauso wie in Berlin, gerade Waldbrände und beziehungsweise Vegetationsbrände. Da haben wir auch gesehen, hoppala. Die Feuerwehr, die Brandbekämpfung ist doch nicht nur so abstrakt, sondern kann auch ziemlich konkret werden. Und ganz konkret schlimm wird es, wenn da dann auf einmal die Kräfte fehlen. Ja, du hattest ein bisschen was auf den Zettel geschrieben, Lars. Wir waren
bei der Insenatorin.
Also im Zuge dieser Berliner Geschichte. Termin bei der Senatsinnenverwaltung, sprich direkt bei Frau Senatorin Iris Spranger.
Mhm. Genau, du warst ja im Urlaub, deswegen durftest du nicht mit.
Genau.
2 Stunden war der Termin. Die Sandra Nagel, die ja auch im Vorstand bei uns arbeitet, die war mit mir zusammen und wir haben dann da 2 Stunden lang uns mit Insenatoren unterhalten, hatten die verschiedensten Themen, natürlich Belastung, Rettungsdienst, Thema Top 1. Dann hatten wir einen kurzen Bericht von der jetzt von ihr oder vom Staatssekretär Ackmann eingesetzten Arbeitsgruppe, der Steuerungsgruppe von SENIN. Da gab es nur so angeschnitten die ersten, Ziele, wo man hin will. Guter Austausch.
Ein guter Austausch. Also hatten wir letztes Mal schon über diese Steuerungsgruppe erzählt?
Nee.
Wollen wir mal kurz erklären?
Also die Innenverwaltung hat aufgrund der Personalversammlung der Außerordentlichen in der Berliner Feuerwehr und der Wut, die da die Kolleginnen und Kollegen hatten, eben erkannt, okay, wir müssen hier deutlich mehr eingreifen, müssen deutlich mehr nachsteuern und hat quasi eine Arbeitsgruppe eingesetzt. So, diese Arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus 2 extra dafür freigestellten Mitarbeitern der Innenverwaltung und 2 Kolleginnen und Kollegen aus der Berliner Feuerwehr, die dort dann alle Ergebnisse nochmal quasi jeden Stein umdrehen, mit der Lampe drunter leuchten und gucken, was sich darunter bewegt. Und dann vielleicht mal guckt, ob man das eine oder andere nochmal anders denken kann.
Also was ich ja total spannend finde, ne? Also war ja, man hat diese Gruppe auch der eine oder andere sagt auch, das ist jetzt der Aufsichtsrat der Berliner Feuerwehr. Ja? Also die sind ja auch ziemlich, autark nicht, aber sind halt ausschließlich im Grunde genommen dem Staatssekretär oder / natürlich der Senatorin unterstellt. Auch tatsächlich, da gibt es keinen so einen richtigen Brückenschlag zur Überführung der Berliner Feuerwehr. Ne?
Ist mit Absicht so nicht gewollt, Manuel. Ne? Also ist mit Absicht nicht so gewollt. Da war ja auch von uns aus, wir sitzen ja auch in dieser Steuerungsgruppe drin, da die Fragestellung, also in der anderen.
Es gibt 2 Steuerungsgruppen, das war jetzt die SEN-IN, nennen wir sie einfach mal SEN-IN.
Sicherheitsgruppe.
Und da war durchaus von uns schon die Fragestellung oder der Wunsch mal zu wissen, was machen die denn da eigentlich so? Da war extra der Hinweis, na, ist nicht so gewollt. Wir kommen dann mit den Ergebnissen und zwischendurch tauschen wir uns nochmal aus.
Ja, das ist sowohl die Praxis, die man beobachten kann, Robert. Da werden dann die Ansagen gemacht. Also die sagen, wie, wo, was ist, tauschen sich sehr regelmäßig aus, also mit der Senatorin. Und dann kommt aus seitens des Senats, so macht er das jetzt bitte. Also habe ich es so ein bisschen verstanden, oder?
Ja, ich habe es auch so verstanden. Ja.
Also man viele Worte.
Also Details sind ja jetzt noch nicht so viel gekommen. Ne?
Also ein Detail jetzt vielleicht mal, ja. Ist die klare Ansage, dass die MVE, die Berliner Feuerwehr in den rückwärtigen Bereichen hat, das war eine klare Ansage aus der Gruppe, dass die Berliner Feuerwehr mal überprüfen soll, welche Mitarbeiter könnten möglicherweise noch Einsatzdienst versehen. Und unabhängig vom Dienstgrad, also das war nochmal so ein Hinweis, da war die Senatorin auch in der Besprechung sprach sie von Solidarität. Laufbahnübergreifende Solidarität beim Einsatz am Bürger. Und es geht auch darum, die Belastung für die einzelnen Mitarbeiter zu senken. Und da könnte auch durchaus der eine oder andere Mitarbeiter des höheren Dienstes auch mal einen Rettungswagen, wenn er nicht als MVI da unterwegs ist, aber zum Beispiel
führen.
Er hat ja einen Führerschein.
Ja, das ist ja auch gut, weil ich sag mal, da kommt man mal wieder ein Stück zur Basis zurück mal und sieht die Probleme richtig und hört sie nicht nur. Herr Hombrichhausen hat es ja auch schon getan.
Ja.
Wäre vielleicht für einen anderen im höherwertigen Dienst auch eine gute Gelegenheit.
Hör mal, das ist kein höherwertigerer Dienst.
Oh, sorry, da habe ich mich, ich muss mich korrigieren, sondern höherer Dienst. Ne? Ganz so ist der.
Hallo.
Ja, danke, Manu, dass du aufgepasst hast. Ja, höherer Dienst, ne?
Genau, also sprich ein Zeichen ist einfach mal ein Zeichen. Zu sagen, ey, ich bin prinzipiell gewillt. Geht es, glaube ich, nicht darum, weil ob es gehobener oder höherer Dienst ist, die haben ja sicherlich auch ihre Aufgaben. Und das ist jetzt nicht vordergründig der Rettungsdienst. Und langfristig hat auch keiner was davon, wenn da dauert, alles liegen bleibt, steht außer Frage. Aber alleine zu sagen, ey, im Prinzip bin ich bereit, es zu tun.
Ja, also ich denke mal, das ist auch ein Stück Qualitätsmanagement. Also die hört irgendwo dazu. Also ich finde das auch gar nicht so spooky, dass das mal so sein sollte. Sicherlich, wie du recht hast, haben die andere Aufgaben grundsätzlich. Aber man fummelt sich ja trotzdem ganz gerne mal in das Kerngeschäft, hatten wir ja einheitlich festgestellt, ihr habt, ist der Einsatzdienst und um den dreht sich alles. Da ist es schon wichtig, dass auch an gewissen Positionen, die nur sekundär damit zu tun haben, aber immer mal wieder mal was bespielt wird. Also ich finde es grundsätzlich auch nicht schlecht, die Idee, das zu tun.
Finde ich auch. Also da bin ich ja zum Beispiel auch ein Fan davon, dass sich der Einsatzdienst nochmal die Leitstelle anguckt. Ne? Also genau. Der Einsatzdienst, der auf der Straße fährt. Andersrum, genauso.
Oh ja. Also
da wird ja auch Schuh draus. Die Leute sind auf der Leitstelle vielleicht auch schon ziemlich lang und haben auch echt so ein bisschen vergessen, wo das herkommt. Unter anderem war das Thema auch, dass sie, wie gesagt, die Berliner Feuerwehr die Ablösezeiten verändern wollten, um da so einen Versatz reinzubringen. Und da gab es allerlei Rückmeldungen von unseren Mitgliedern.
Ja, also ganz, ganz viele Rückmeldungen und völlig kritische Rückmeldungen, insbesondere die Anfangszeit von 6 Uhr war für viele ein völliges No-Go. Also gerade unter dem Sichtpunkt, eine Wohnung in Berlin ist schweineteuer geworden. Wir wissen, der Wohnungsmarkt ist leer, also zieht man raus und versucht so weit wie möglich wegzukommen. Also die Leute fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von weit weg. Und haben ein Problem, früh morgens dann um 6 Uhr auf der Feuerwache oder der Rettungswache zu sein, weil im Buxtehude oder eben im Speckmantel früh morgens um 4 kein Bus fährt. Und in dem Fall waren die Beschwerden so massiv, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen mal dann über den Personalrat versuchen, da einen Weg zu finden, eine Lösung oder eine Veränderung herbeizuführen. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen.
Glaube ich auch. Und es waren viele Punkte der sozialen Verträglichkeit dabei.
Ja, na klar. Ja,
also waren Argumente wie, hör mal, mittlerweile habt ihr schon mal von moderner Familie gehört. Nicht nur meine Frau muss das Kind mal in den Kindergarten bringen, sondern auch Ecke.
Genau.
Oder andersrum, wenn die Frau bei der Feuerwehr arbeitet.
Ja,
ne?
Ja,
also
ja.
Daher es läuft vielleicht ein bisschen anders und waren viele so eine Argumente gewesen. Zur Ehrlichkeit, zur Wahrheit gehört dazu. Ihr wisst, dass ich da mal ein Freund bin, das anzusprechen. Ich kann jetzt auch nicht dafür, wenn einer so weit rausgezogen ist, dass er kurz vor Warschau wohnt. Also aber wenn es dann, wie gesagt, hinsichtlich der sozialen Verträglichkeit Probleme gibt, na, dann müssen wir und nehmen das natürlich und haben das ja auch ernst genommen. Und wie du schon sagst, Richtung Personalrat dann weitergegeben, der sich dann entsprechend in den Steuerungsgruppen und Arbeitsgruppen und Gesprächen.
Genau. Weil wir haben ja direkt als Gewerkschaft keinen Einfluss in die Behörde rein quasi. Ne?
Genau, nur über unsere Personalräte.
Und glaube ich, da haben wir eine gute Lösung gefunden. Also
ja.
Wie ist die Lösung jetzt? Wir fangen alle um 7 an, so wie bisher. Da gibt es am Anfang keine Veränderung. Genau.
Vielleicht für den einen oder anderen Journalisten, Politiker, der zuhört, warum überhaupt versetzte Ablösezeiten? Da geht es darum, speziell in den Abendstunden gibt es einen Anfall von Indisponibilitäten, so sagt man. Also es fehlt ein bisschen an Rettungswagen durch dieses Ablöseprozess, den es auf der Wache gibt. Und wenn einfach die ganze Berliner Feuerwehr zur selben Uhrzeit ablöst, haben wir da eine extreme Delle.
Na klar.
Dass man halt diese Indisponibilität kleiner hält und eher auf eine Strecke verteilt und dadurch eine bessere Verfügbarkeit der Einsatzmittel hat, weil diese Ablöseprozesse halt etwas gestreckt werden.
Sowohl der Beschluss, fangen alle gleich an und hören unterschiedlich auf. Die einen enden nach 11,5 und die anderen nach 12,5. In der Mitte bleibt es bei 12.
Genau.
Sind eine Stunde Versatz vom ersten bis zum letzten. Und davon versprechen wir uns eine Menge und auch die Beschäftigten, glaube ich. Genau. Weil auch die Beschäftigten, von denen kamen ja auch in weiten Teilen der hilfreiche Hinweis, Mensch, mach doch mal verletzte Ablösezeiten, das könnte doch eine Entzerrung bringen. Genau. Manuel, wir haben gerade wieder nur 4 Rettungswagen in der Stadt.
Tja.
Schreibt mir gerade ein Kollege.
Überrascht dich das jetzt?
Freitag, Nachmittag.
Wir sind ja in den Maßnahmen. Sind wir auch noch nicht so viel weiter, als wir das abwenden können.
Was hast du heute Morgen gesagt? Wie viele Minusfunktionen?
Ich glaube, 23 Rettungswagen fehlen heute in
der Minus Stadt. 100?
Minus 126.
Minus 126.
Die Personaldecke wird dünner. Auch das ist ja für uns keine Überraschung. Das ist ja das, wovor wir auch warnen. Und davor warnen wir ja schon eine ganze Weile. Und ich sage jetzt mal, die ein oder andere Ankündigung oder Umsetzung, wie sie passiert, ist in den letzten Wochen, war jetzt nicht unbedingt förderlich, dass das besser wird, ja.
Na gut, die Personaldecke, die ist ja schon aufgrund der Unzufriedenheit dünner geworden.
Naja, aber woher kommt die Unzufriedenheit? Also es ist natürlich die
Erwartungshaltung. Die Unzufriedenheit kommt aus der Belastung.
Genau. Und die Erwartungshaltung ist, es ist natürlich immer was gesetzt wird, die Erwartungshaltung aus der Personalversammlung, die es bei der Berliner Feuerwehr gab, da erhofft man sich natürlich immer ganz schnelle. Also Tempo, Tempo, Tempo war natürlich die Aussage und ich glaube schon, dass wir das erleben können, dass ein Tempo ist. Aber wir beten, glaube ich, oder wir drei definieren Tempo ein bisschen anders, wenn man ein paar Zusammenhänge kennt in Politik. Für uns ist Tempo vielleicht ein bisschen anders als derjenige, der halt mit diesen Bereichen nichts zu tun hat.
Ne? Na klar, ohne Frage. Das haben wir ja gestern auf Köpenick erlebt, ne?
Ja.
Dann müssen wir einfach auch machen. Geht doch.
Ja, also Schalter umlegen ist halt nicht, ne? Also, das heißt nicht, dass wir das nicht gerne so machen würden, aber das entspricht halt nicht der Realität. Und da gibt's ja auch immer das, sagen wir auch gerne, na okay, wenn wir euch anlügen sollen, dann sagt Bescheid. Dann erzähle ich dir das Blaue vom Himmel. Aber es passiert halt nicht innerhalb von 24 Stunden. Also gerade so eine Prozesse wie diese Code Review.
Ja, ja.
Wo fängt denn im Grunde genommen in Anführungszeichen das Übel an? Die Menge der Einsätze nachgerückt, die Qualität dieser, beziehungsweise wie die Kollegen, die hochqualifiziert und hoch ausgebildet sind, diese Einsätze empfinden, in der Form, ob sie da wirklich notwendig sind. Ja? Das ist doch unser Problem. Da fängst du an. Du kickst mich so an, willst du mal heiraten?
Ja. Nee. Ich versuche gerade mal die eigene Begriff. Ja, mit den Heirathäler passe ich schon auf, liebe Hörer. Aber der Begriff ist doch eigentlich immer der, den wir überall immer hören, vor die Lage kommen. Und das ist verpasst worden, diese vor die Lage kommen. Wir haben lange genug darüber geredet.
Oh, da habe ich eine andere Hypothese, aber mal weiter.
Ja, das ist meine These. Meine These ist, wir hätten schon viel früher mit den Erkenntnissen, die wir haben, aus den ganzen Berichten vor die Lage kommen können oder das zumindest deutlich besser machen können. Kleinere Maßnahmen hätten schon Dinge, die auch kein Geld kosten, die auch keine großen Entscheidungssituationen oder Abwägungen hätten verursacht. Da hätte was passieren müssen. Und es ist nicht passiert.
Nee, das mit dem vor die Lage kommen habe ich ein bisschen anders verstanden tatsächlich. Also jetzt verstehe ich, was du meinst, ne? Wenn wir 2000 Rettungswagen und 20.000 Notfallsanitäter haben, können wir auch vor Ort noch einen Gips machen oder auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, mal kicken, ob irgendeine Vorsorgeuntersuchung fehlt. Können wir dann alles anbieten. Aber wir können es uns ja nicht leisten, weil wir einfach die Ressource nicht haben. Und vor die Lage kommen heißt für mich auch immer, ich schicke prinzipiell mehr hin, als ich brauche. Aber dafür muss ich es erstmal haben. Weil damit, wenn ich es brauche, dann schon da bin. Vor die Lage gekommen bin. So ein bisschen meine Definition
vielleicht. Aber du, das ist auch meine. Also da bin ich voll d'accord mit dir. Also das ist ja gerade das System zu verstehen, zu sagen, ich habe Kapazitäten, ich habe eine Vorstellung, wie ich es bedienen will. Und wenn ich merke, dass das aus dem Ruder läuft, dann muss ich umschalten. Ja, und das ist, was ich meine mit vor die Lage kommen. Ja, und das erwarte ich natürlich auch nicht vom höherwertigen Dienst, Quatsch, also vom höheren Dienst nochmal. Das ist eigentlich klassisch die Aufgabe der Strategie dahinter. Das zu sehen, zu evaluieren und zu sagen, wir haben jetzt, wenn es so weitergeht, in 1, 2, 3 Monaten, vielleicht auch später, noch eine schwerere Lage. Also müssen wir jetzt anfangen und nicht
Strategie,
erst in der, genau.
Los, bevor da ein nix.
Wir haben ja die Zahlen mal aufbereitet, die uns zur Verfügung gestellt worden ist. Das sind die Zahlen zwischen den, von den, also vor die Lage kommen, war ja gerade das Thema. Wie viele Notrufende haben wir über, keine Ahnung, 14, 15 Jahre, ne? Gleichbleibend und mit geringer Unterschied in den letzten Jahren um 7% einen Anstieg. Und aber die Einsatzzahlen sind um 60% gestiegen. Und da kommen wir, steigen wir wieder ein, wo du sagst, Robert, also der höhere Dienst, in dem Fall die Strategie oder auch die Behördenleitung oder auch die Leitstellengeschichten. Warum ist denn da nicht mal aufgepasst worden? Warum hat man da nicht schon mal vor 5 oder 6 oder 7 Jahren mal eine Frage gestellt?
Warum ist denn das so?
Warum ist denn das eigentlich so? Warum steigt denn hier ständig die Einsatzzahlen und aber die Anrufer bleiben gleich? Mhm. Und ich kann mich noch erinnern an den an die Gespräch mit dem Leiter der Leitstelle, der ist jetzt im anderen Bereich, der damals schon sagte, das ist nicht nachvollziehbar, versteht er nicht und da muss man was machen. Aber wir haben uns ja nie damit beschäftigt, mal ein Controlling einzuführen.
Naja,
also Berliner Feuerwehr. Also andere machen es wahrscheinlich, ja.
Rettungsdienstgutachten 2016.
Ja.
Da steht ja doch drin.
Da steht drin, ja, da stehen verschiedene Sachen drin, die eben nicht umgesetzt worden sind in der Folge, aber.
Da steht dann zum Beispiel auch da, ja, also rückblickend, und das hat sich ja so fortgesetzt, war durchschnittlich die Anzahl der Notrufe zwischen 2008 und 2014 wurde da bemessen.
Genau.
Bei roundabout 1 Million.
Ja.
Und genau, also wer sich den Jahresbericht 2021 Berliner Feuerwehr anguckt, eine gute Million. Also so eine Range, du hast es gerade gesagt, also von 2002 bis jetzt, ne? Nee,
2006.
Bis jetzt haben wir einen Anstieg in der Totalen von 7% an Notrufen.
Genau.
Haben aber einen Anstieg in den Einsätzen, genau das hast du auch gerade gesagt, von 60%.
Genau. Und da muss man sich doch wundern.
Ja, nein, der kommt, also bedient man sich, das haben wir auch erst neulich wieder gehört und das kann man auch öfter lesen, bedient man sich halt so einer...
Leute werden älter.
Demografisch.
Aber doch nicht 60%.
Älter. Und dann Touristen. Ist klar. Das ist einen gewissen... Und ich glaube auch neulich mal gelesen zu haben, ja, das ist jetzt auch nicht so, dass wir 60% mehr Bevölkerung geworden sind. Was ja auch eh egal wäre, ruft ja nicht einer für 3 an. Ne? Also ist die Anzahl der Notrufe bleibt gleich.
Richtig.
Und trotzdem fahren die Rettungsdienste mehr und mehr und mehr. Ein bisschen niedlich fand ich ja schon, ne, als wir so auch so uns um diese Zahlen bemüht haben, dass man versucht hat, den Anstieg, den wir jetzt haben, in den Notrufen zu vergleichen mit dem Frühjahr 2020, im Sommer 2020.
Ja, ne?
Also wo wir wirklich so einen Corona-Knick hatten, kann man ja auch sehen. Also wobei die Anrufer, die sind da teilweise sogar ein Hauch mehr gewesen, aber die Einsätze waren nicht. Warum waren die Anrufer mehr? Weil diese Corona-Hotline und was es nicht alles gab aus den zeitig nicht erreichbar waren, haben viele Menschen auch bei der Feuerwehr angerufen. Aber daraus resultierte einfach kein Einsatz. Und nimmt dann das als Referenz für den Anstieg, was wir jetzt haben. Er sucht sich wirklich die tiefste Delle. Das war dann schon fast so ein bisschen Aber es gibt so einen Spruch, der ist sicherlich provokant, ja. Also solange etwas mit Dummheit erklärbar ist, gehe nicht davon aus, dass es Boshaftigkeit war, ja, sondern einfach nur aus Blödheit. Also das ist einfach eine Alternative. Aber ich glaube, und tatsächlich vermisse ich das sehr, stimmt, liebe Gewerkschaft. Stimmt, liebe, wie auch immer. Haben sie recht? Haben wir verpennt? Haben wir falsch gemacht? Haben wir gedacht, kommt anders? Haben wir falsche Konzept ausgesucht? Sondern nur... Seien sie mal nicht so laut. Oder wir müssen nach vorne schauen. Das ist auch mal schön. Lassen sie uns die Vergangenheit hinter uns lassen und nach vorne schauen. Ja. Dann ist man zum Machen derselben Fehler einfach verdammt, ja. Aber so mal ein sagen, oh verdammt, haben wir echt verpennt. Es tut mir leid. Kriegt heute keiner mehr über die Lippen.
Also ich gehe ja voll bei dir mit. Also ich verlange ja nicht mal, es tut mir leid.
Ich schon.
Ja, du. Aber ich sag mal, wenn wir erstmal ein bisschen abfedern und ein bisschen weicher machen, bleibt ja aber immer noch die Aussage, da haben wir einen Fehler gemacht. Du musst aber nicht mal leid tun. Okay. Weil der Fehler hätte ja, kann ja aus Ursachen kommen, die man vielleicht nicht gesehen hat. Also ich erwarte keine Entschuldigung, aber letztendlich genau der Punkt ist das Richtige. Ich muss erstmal den Fehler öffentlich auch mal sagen können, ohne dass ich auch komplett zerhackt werde.
Das ist ja richtig, ne? Also das erwarte ich ja eigentlich fast von jedem Betrieb, dass man eine lernende Organisation ist.
So sieht's aus. Mhm.
Also du stöhnst schon, ne? Aber das heißt ja nicht, dass im Vorfeld schon, also ich komme mal wieder aufs Rettungsdienstgutachten. Also wenn man jetzt sagt, wir sind eine lernende Organisation und ignoriert aber das Wissen um dieses Gutachten, was 6 Jahre alt ist.
Also man muss sich dann irgendwann in dem Verlauf schon wundern. Also ich muss auch nicht erst bei 60% mir die Frage stellen. Da muss ich wirklich sagen, da wurde echt was verpasst. Das war auch schon vor der Neugestaltung des Rettungsdienstgesetzes. Warum ist es so, dass der NDF unbedingt mit einem Notfallsanitäter ausgerüstet werden muss? Das hätte man da schon entzerren können. Man kann ja immer dabei bleiben. Der beste Fall ist das so, aber wenn es nicht geht, geht auch anders.
Notfallsanitäter NDF oder Rettungssanitäter NDF? Und wir haben ja den Vorstoß gemacht, zu sagen, in dem Ressourcenmangel, den wir ja alle kennen, Rettungssanitäter darauf zu setzen. Und gab es standespolitische Stellungnahmen vom Rettungsdienst und von den Notärzten und die haben da gewettert. Also Berliner Sonderweg, ganz schlimm, Qualitätsabsicherung, notärztliche Qualitätsversorgung.
Mittelalter.
Ja, also ganz schlimm. So, jetzt erinnere ich nochmal alle Beteiligten bitte, guckt mal nach Bayern aufs Land. Da fährt der Notarzt noch selber, der hat noch nicht mal einen Fahrer. Das heißt, er kriegt ein Auto, fährt aus seiner Arztpraxis raus und fährt los. Und jetzt dann wir in Berlin haben einen super qualifizierten Notarzt.
Die höchste Dichte
die an höchste Dichte an Krankenhäusern.
In der Kürze der Würze.
Wir haben einen Rettungssanitäter, der von unserer Rettungsdienstschule nochmal eine Sonderqualifizierung bekommt, damit er dieses Einsatzmittel besetzen kann und dem Notarzt qualifiziert assistieren kann. Und jetzt ist das eine Qualitätsabsenkung gegenüber von was nochmal? Also echt jetzt. Also Rettungssanitäter Plus ist die Bezeichnung, die geheime Bezeichnung. Das soll das Ziel sein. Wir haben von den Notfallsanitätern, von unseren super toll ausgebildeten Notfallsanitätern einfach zu wenig. So. Und als Alternative dafür wollen wir einen Rettungssanitäter mit einer Zusatzqualifizierung. Und der Notarzt, also ich sag mal jetzt unter uns, Jeder von uns ist ja hier, also bei den Unbeteiligten dreien schon mal auf den Notarzt gefahren. Das ist ein Wohlfühlproblem. Das ist ein Wohlfühlproblem. Immer jemanden dabei zu haben, den man als Rückfallebene nutzen kann, wenn man mal selber vielleicht nicht weiter weiß.
Ja. Und da gilt auch noch mal anzumerken, es fährt kein Notarzteinsatzfahrzeug zu Stichworten alleine. Es ist von Hause aus in Berlin geregelt, dass ein RTW dazukommt. Ja. Und dieser RTW ist in der Regel und soll ja eben, das ist ja das Problem, besetzt werden mit einem Notfallsanitäter. Also er kommt ja dann früher oder später auch nochmal zur Einsatzstelle hin in der Regel. Ja. Ist keiner alleine und ich sehe das genauso wie Lars. Und wie gesagt, wenn man genug hätte, würde die Diskussion auch nicht sein. Wenn es in mehreren Jahren, wenn wir genug ausgebildet sind, dann kann das mit dem Wort kann eben auch wieder so zurückgezwitscht werden. Aber jetzt ist die Situation da und jetzt muss man handeln.
Und nochmal sollte ja auch kein Dogma sein, ne? Also nicht ausschließlich nur, sondern als alternative Möglichkeit.
Es wird ja diskutiert. Das finde ich ist ein schönes Beispiel. Hast du zum Beispiel keine medizinische Verantwortung, keine Notsans auf der Wache, aber der Zugführer oder Wachabteilungsleiter als gehobener Dienst ist medizinisch verantwortlicher. Und ich kann einen Rettungswagen nicht besetzen, habe aber auf der Wache auch einen HBMZ beziehungsweise einen Staffelführervertreter, der alle Ausbildung hat, aber eben keine medizinische Verantwortlichkeit innehaben kann. Dass man sagt, da mache ich die Ausnahme vielleicht mal, also zumindest wird es diskutiert. Aber dass für diese Schicht dann einfach der gehobene Dienst auf dem Rettungswagen fährt und der Staffelführervertreter aus dem mittleren Dienst halt der LRF, also das Löschfahrzeug übernimmt. Ja. Also so rum ist hoch okay, geht ja auch. Warum soll das jetzt, also auch das im Notfall, wenn mir die Ressource fehlt.
Und wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland und da müssen wir attraktiver werden. Da müssen die Arbeitgeber, du hast es schon so schön gesagt,
ja,
erklären Sie mir mal, ne, im Bewerbungsverfahren, warum ich zu Ihnen kommen soll.
Ja, es war wirklich eine Geschichte, die ich gelesen habe. Da wollte der Personaler, der wollte dem Bewerber eigentlich sagen, sind bei uns in der näheren Auswahl, bevor er es konnte, hat der Bewerber zu diesem Firmenmenschen gesagt, Ihre Firma ist bei mir in der näheren Auswahl.
Ja, genau.
Ja, herrlich. Also so genau ist das. Also ich habe ja auch schon viele Auswahlverfahren begleitet und ist immer eine kleine Spur von Arroganz dann mit bei. Aber die Typen sind oftmals mit die geeignetsten aus der Perspektive der Leistung, die sie da gebracht haben, erkennbar gewesen. Also das ist natürlich klar. Wenn jemand was auf der Pfanne hat, dann wird er auch seine Bedingungen stellen.
Naja, ohne jemanden zu nahe zu treten, so wahnsinnig viel auf der Pfanne brauchst du, und das ist ja das mit Fachkräftemangel, das ist eben so, dass die Arbeitgeber darauf angewiesen sind und können sich das halt nicht mehr so toll aussuchen, sondern das ist das Jahrzehnt des Arbeitnehmers eigentlich aus dieser Perspektive.
Ja, genau.
Also, wir müssen auch ehrlich sein, man kann auch sich wieder drehen und es war auch schon mal anders. Im Moment rollt halt der Ball ein bisschen so rum. Ne?
Genau, das hat sich schon oft gewechselt. Ne?
Ja.
Und aber da mussten erkennbar in den Köpfen, wie du sagst, schon der Personaler oder der Dienststellenleiter muss ein Wechsel im Denken stattfinden in Bezugnahme Attraktivität.
Na, Personalgewinn ist das eine, Personal halten das andere. Ne?
Sehr gut, Manuel, das ist eine ganz entscheidende Angelegenheit. Also wir müssen davon ausgehen, der Zeitgeist ist so, dass jemand, der ja schon fast, der Beamtenstatus ist ja noch eine, ist ja fast eine zweite Ehe, muss man ja so sagen, ne, wenn man da drin ist. Und das wird aber heute schon, also man sieht ja, die Tendenz geht einfach mal dahin, dass selbst dieser Status bei einer höchsten Unzufriedenheit nicht mehr hält, abhält, dass Leute gehen. Oder wenn woanders die Attraktivität größer ist und dauerhaft man an der Stelle, in der man drin hängt, schlechte Erfahrungen hat, dann wechselt man selbst
aber das. Wir sind auch viele, viele, viele Tarifbeschäftigte mit.
Ja.
Und werden auch immer mehr.
Und da ist noch einfacher.
Na klar. Und die Leute wissen um ihren Wert. Das, wir hatten eingangs, sprachen wir über eine Brandenburger Leitstelle, auch wenn wir jetzt nicht genau wissen, war es
Cottbus? Nee, war es die, ja. Also auch die Überschrift da drunter war, also war... Da stand dann wirklich sinngemäß, das ist wie bei The Day After Tomorrow, dann geht nichts mehr, wenn die Leitstelle nicht mehr geht. Mhm. Fachkräftemangel ist in aller Munde, überall wird Personal gesucht. Leitstelle, Berliner Feuerwehr, auch ständig unterbesetzt.
Ja, absolut.
Immer Minus.
Man müsste mal gucken, ob es in vielen Behörden beziehungsweise auch Organisationen, die behördlichen Charakter haben, wieder die Auswahlverfahren auch ausschauen. Also vom ganzen Prozedere. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel Besten auslese, ist im Grunde um die Grundlage eines jeden Auswahlverfahrens. Das ist eine schöne Sache. Aber so, wenn man von dem einen oder anderen Auswahlverfahren hört, ich weiß mal, wo sich vielleicht ein Kfz-Mechaniker bewirbt bei einer Behörde, ja, das ist ja schwieriger oder komplizierter oder nerviger als das Casting bei Deutschland sucht den Superstar. Was wird denn da für ein Buhai getrieben? Da muss man auch mal wissen, wenn man so eine Auswahl, das ist wirklich so, das ist ja mit Auswahlkommission und da sitzen dann gehobene und höhere Diener oder Leute aus höheren Verwaltungsbereichen oder was auch immer. Und die haben ja eigentlich eine Kernbeschäftigung. Die sitzen den ganzen Tag, machen Dieter Bohlen.
Ja.
Ohne denen jetzt zu nahe zu treten. Die finden das, also, was ich so gehört habe, finden die jetzt auch nicht so prall, dass die das machen müssen. Dieses ganze Verfahren ist vielleicht auch reformbedürftig.
Ja, man muss gucken, was man haben will als Arbeitgeber.
Das glaube ich auch.
Ich habe eine super Anekdote, Werkstatt, Meister, beziehungsweise einer, der Medizingeräte reparieren sollte, wurde gesucht. Ein Auswahlverfahren, sowie Einstellung höherer Dienst. Abgefragt Dinge, die eigentlich unwichtig sind für den Job. Und dann kam die letzte Übung. Die letzte Übung war ein Gerät, Fehlererkennung. So, und dann hattest du Kandidaten gehabt, die haben vorher alles super gemacht, ihre strukturiertes Interview und so weiter, alles hervorragend abgeliefert, aber bei der letzten Sache, Bohrmaschine, mal ankicken, wo ist der Fehler, haben sie reihenweise nicht gut gearbeitet. Und der eine, der hat alles schon so salopp und der hat das Ding, ich habe schon gesehen, ihr habt, wie er das Ding, die Bohrmaschine in der Hand hat, ich bin selber Handwerker, wusste ich, der kann genau das, was dir verlangt wird. Ja, und dann haben sie nachher lange rumgeeiert, eigentlich wollen sie den unbedingt haben, unbedingt haben. Also das ganze Auswahlverfahren war schon von vornherein falsch angelegt auf das, was ich suche.
Er kennt halt das Organigramm der Behörde nicht auswendig, ob das so wichtig ist eben für die Reparatur eines Medizingeräts.
Wenn ich mich mal frage, ist, also wir versuchen ja die Hürde immer im Vorfeld aufzubauen, ne, über diese Auswahlverfahren, wollen filtern. Und dabei hat ja im Beamtenrecht gibt's das, die Probezeit, und beim Tarifbeschäftigten gibt's die Probezeit auch, nur ein bisschen kürzer. Wieso nutzt man denn nicht die Probezeit, um zu erkennen, passt der in meine Firma, macht der genau das, was er soll, macht das nicht, dann müsste ich mich zwangsläufig vielleicht von dem trennen. Aber, und dann schaut einfach mal, dich nehme ich jetzt, bist ein dufter Typ, passt hier rein, glaube ich, und gut ist.
Ja, da glaube ich auch, dass die Probezeit nicht ernst genommen wird.
Überhaupt nicht.
Also die Probezeit, diese Auswahlverfahren, das ist das Maß der Dinge. Da wurde was bestimmt und der muss ja gut sein.
Natürlich.
Und das wird gar nicht mehr nachevaluiert in den 6 Monaten, ob das passt oder nicht.
Das kann man einstweilen auch beobachten, weil wenn man dann merkt, dass es doch nicht so dufte, dass man Himmel und Hölle in eine Bewegung setzt, den oder die noch irgendwie zu befehlen, irgendwie zu halten. Obwohl man sagt, eigentlich hat sich ja gezeigt, dass nicht, ne? Aber man hat so viel Energie.
Aber der muss ja gut sein, wenn ja, der Auskommission hat, genau, der genau, sagt, die Außerkommission genau, kann nicht lügen.
Ja, da ist stimmt. Der Punkt.
Ne? Also die waren gut. Die Außerkommission ist gut und deswegen ist die Außerkommission
auch gut. Ich glaube, dass das nicht immer einfach ist. Ihr sagt ja, dafür gibt's ja die Probezeit. Ich glaube, dass wir viel zu viel, kommt drauf an, suche ich natürlich eine hochgestellte Führungskraft, mache ich ein bisschen anderes Auswahlverfahren, als suche ich einen Kfz-Mechaniker, weil der einfach andere Aufgaben hat. Also nochmal, der Kfz-Mechaniker, der muss jetzt nicht so, der muss keinen Diskussionsclub leiten können oder so, ja.
Naja, man lässt sich da viel von dem ganz kurzen Moment der Darstellung ableiten, ne, und geht weniger in die Tätigkeit rein, wie er letztendlich dann jahrelang vielleicht zu erfüllen hat. Das ist mir sehr oft schon aufgefallen.
Glaube ich, in ganz Deutschland. Also ist ja kein Problem.
Ja, ja.
Feuerwehr kann man, glaube ich, auf viele andere auch übertragen. Wahnsinnig viel Arbeitszeit und Energie eben in diese strukturierten Verfahren.
Also ich glaube gerade im öffentlichen Dienst, weil alle denken, der öffentliche Dienst ist quasi, der Zugang zum öffentlichen Amt ist besonders wichtig und schützenswert, dass man da so die großen Hürden aufstellt.
Und ich glaube, das schreckt einfach den einen oder anderen auch ab.
Also ich sag mal, Bestenauslese ist ja eine gesetzliche Vorgabe. Ne? Beim Beamten ist das ja...
Welche Firma hat kein Interesse daran,
eine Bestenauslese zu führen? Also das ist schon mal, also eigentlich ist das gar nicht so besonders. Und wir haben aber schon Hürden bei der Präqualifikation. Also es ist immer noch nicht glatt gezogen worden, dass zum Beispiel, weil als Nachwuchsgewinnung, als pragmatische oder praktische Nachwuchsgewinnung im gehobenen Dienst die Bachelor Professionals nicht akzeptiert werden. Das heißt also, bist du jahrelang unterwegs, hast vielleicht einen Betrieb geleitet mit mehreren Leuten mit Personalerfahrung im Handwerk, die werden nicht auf der gleichen akademischen Stufe gestellt wie einer, der nie aus der Schule rausgekommen ist und einen Bachelorabschluss hat. Also wie verkehrt ist die Welt?
Master meinst du jetzt, oder?
Nee, ein Bachelor.
Okay.
Ja, also der Bachelor Professional ist zum Beispiel ein Handwerksmeister. Der wird nicht gleich behandelt mit einem Bachelor of Arts oder irgendwelchen anderen, weil er nicht die Lernprozesse in der Schule gleich durchgemacht hat. Das muss man sich ja reinziehen. Europäisch wird das anerkannt, aber hier bei uns nicht. Das heißt, der Einstiegsweg für diese Leute, für die der Job auch interessant wäre, im gehobenen Dienst zum Beispiel bei der Berliner Feuerwehr anzufangen mit der Vorqualifikation, der ist leider nicht offen.
Ich glaube, das war da ganz, ganz lange an irgendeinem, also zumindest auch in dem Gedanken verhaftet sind, dass der Arbeitgeber sich großartig was aussuchen könnte, sondern dass es eben umgekehrt ist. Dreh mal diese Rolle rückwärts. Wäre es so, dass man sagt, haha, ich bin großer Arbeitgeber, bei mir bewerben sich die Leute wie bekloppt, die kann man gar nicht retten vor Personal. Na gut, dann kann man da auch einen Maxen machen, ne? Aber das ist vorbei, zumindest gerade. Code-Review, da wollten wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen erklären. Wir haben ja darüber auch in den Social Media ein bisschen geschrieben. Ist ja bei der Berliner Feuerwehr vor ein paar Wochen was passiert. Ne? Und da konnte der Presse dann so ein bisschen entnehmen, ob es jetzt unbedingt so durch die Feuerwehr kolportiert wurde. Das ist halt eine andere Frage, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber so nach dem Motto, es sei jetzt alles getan. Man hat das Programm jetzt geändert.
Ja, genau.
Alles wird gut. Also das kann, was man sagen kann, und das beobachten wir ja weiterhin, nein, die Berliner Feuerwehr hat weiterhin fast täglich einmal bis zweimal den Ausnahmezustand Rettungsdienst. Aber, und das haben wir ja auch versucht klarzumachen, es ist der richtige Weg in richtige Richtung. Alles fängt dabei an. Da hatten wir eingangs ja auch die Anzahl und die Qualität der Einsätze im Notfallrettungsdienst. Und die Codes, die man da jetzt geändert hatte vor 4 Wochen, betrifft ca. 2.500 Einsätze im Jahr. Hat natürlich keine erdbebenartige Wirkung auf das Einsatzgeschehen, aber es ist der richtige Weg. Es gibt tausende Codes. Und wir sind ganz am Anfang.
Im Zuge der stattgefundenen Code-Review, die hier bei der Feuerwehr stattfand, haben wir auch nochmal die Idee gehabt, haben uns da nochmal weiterentwickelt, unsere Denkansätzen zum Thema noch engere Verzahnung der KV mit der Feuerwehrleitstelle. Neueste Code-Review, Bauchschmerz. Ja. Ne? Darüber hatten wir ja auch schon mal berichtet, ja, auch in sozialen Medien berichtet. Der Bauchschmerz wird in weiten Teilen in Deutschland in die Leitstellen mit ärztlichem Bereitschaftsdienst oder im Krankentransport beschickt. In Berlin war es bisher immer der Rettungswagen. Jetzt hat ein Code-Review gezeigt, auch bei uns ist es ab oder ist es zuordnbar zum KV. Und das sind 16.000 Alarme, ja, Manuel, so ja, wie wir festgestellt haben, 16.000 Alarme. Das ist dann schon ein kleines Erdbeben in der Samtsystematik. Bedeutet aber aus unserer Sicht Folgendes. Also wir in der Leitstelle der Feuerwehr anhand unseres Protokolls stellen fest, der Patient ist nichts für den Notfallrettungsdienst, sondern wird an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst abgegeben. Und der nimmt jetzt nochmal ein anderes Protokoll, nämlich seins, S-Med, und fragt diesen Patienten, der von uns kommt, nochmal ab.
Diese Nachtriage im Grunde
genommen. Ja, genau. Ja,
wir machen Vortriage mit unserem Protokoll. Ist das was ganz deutsch Limit? Stellen fest, nö. Und dann wird es nochmal nachtriagiert.
Ich würde das einfach neu abfragen, sagen. Also, ob der okay, so wie nach. Weil er ist ja. Also, wir triagieren ja im Normalfall gar nicht.
Na doch, das ist eine Triage. Also zumindest bietet das Programm das, was letztendlich ärztlicher Leiter daraus macht.
Keiner kriegt von uns einen grünen Punkt. Also keiner, der anruft bei uns, kriegt einen grünen Punkt mit dem Hinweis, tut mir leid, sie haben gar nichts.
Das stimmt. Ne? Das stimmt, hast du recht.
Also deswegen, wir machen keine Triage. Okay, wir stellen nicht fest, es hat keiner was. Sondern der nichts hat, den schicken wir zum KV.
Richtig.
Also bitte. Und der fragt jetzt nochmal ab. Anhand seines Protokolls. Und meine Frage ist jetzt, warum verbinden wir das nicht? Nicht nur über eine technische Schnittstelle, also über den Austausch unserer Daten an die KV, sondern sagen dann in dem Fall, die KV kommt mit in die Leitstelle der Berliner Feuerwehr und wir machen eine gesamte Leitstelle und ergänzen unsere Protokolle und haben eine viel bessere Möglichkeit, das Hilfeersuchen unserer Anrufenden zu steuern. Weil im Moment machen wir unseren Baum, machen 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten mit dem Gespräch, dann geht's zur KV. So. Dann macht der nochmal sein Gespräch und nach einer Viertelstunde ist der durchtriagiert, wie du sagst. Und dann wird festgestellt, also Hausarzt kommt in Frage oder der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst kommt zu ihnen vor Ort oder sie müssen Krankenhaus kriegen und Krankentransport oder was auch immer. Um das besser und gezielter zu machen, glaube ich, ist die Verbindung der Leitstelle nicht nur über eine technische Schnittstelle, sondern wirklich eine örtliche Zusammenhörigkeit
wichtig. Unbedingt.
Auch das ist ja ein Ergebnis, diese Integration, ja, genau, dieses Rettungsdienstgutachten von 2016. Ob das ja wirklich eine räumliche Gemeinschaftkeit braucht, also heutzutage sollte das jetzt nicht mehr zwingend das Problem sein, aber systemische Überlagerung wäre schon wünschenswert. Das meint man dann auch mit Integration. Robert lacht.
Es kann nur so als Flugzeugträgerverband funktionieren.
Ja.
Also einzelne Schiffe irgendwo auf die Weltmeere zu schicken, also nur der Verband selber schützt sich gegenseitig und schafft die Rolle der Sache selbst.
Ja? Das ist ja genau, du hast recht. Also quasi wir haben, also beide, ob KV mit der 116, 117 oder wir mit der 112 oder vielleicht das Bürgertelefon mit der 115, haben alle das Gleiche. Also wir haben immer die gleiche Aufgabe. Wir wollen eine Antwort auf das Hilfeersuchen des Bürgers.
Richtig, ja.
Absolut. Das macht überhaupt keinen Sinn, das zu trennen.
Das ist halt, das macht keinen, natürlich nicht. Aber du weißt, die KV ist eine, glaube ich, eine Körperschaft der öffentlichen Rechts.
Ja, dann muss es ins, also komm noch, der Hinweis aus, wir haben ja zurzeit das Gesetzbuch auch nochmal gelesen.
Ja, ja.
Die Frage ist dann wirklich, da steht dann drin, glaube 175 SGB 5 war es, da steht dann drin, wenn das Land, die Landesrettungsdienstgesetze nichts anderes regeln,
war so ein Passus. Na, erstens ne? Das, und interessant war auch im Grunde genommen, wird festgestellt, dass was nichts für die Notfallrettung ist, ist es durch die Kassenärztliche Vereinigung zu übernehmen.
Ja, genau.
Das ist also ein Wunsch. Und wenn die ihre Aufgaben nicht erfüllen, können die Krankenkassen, ich mach das mal also Wortlaut habe ich es nicht im Kopf, aber die Krankenkassen quasi Gebühren zurückhalten.
Ja, ist wie beim Handwerker, eine schlechte Leistung macht dann.
Ja, genau. Ne, bei dem also das ist letztendlich, also wenn man vielleicht so denkt, das ist total freiwillig, wir machen die voll gerne und mit KV, nein, das steht im Sozialgesetzbuch,
genau.
Der Auftrag.
Ne? Der Auftrag ist durch den Gesetzgeber vorgegeben.
Richtig.
Und wenn sie es nicht erfüllen, dann gibt es Kohleabzug. Ganz einfach.
Ja,
so, und
auch schön gesagt.
Könnte man das auch mit der BIM auch machen?
Aber die Frage ist jetzt, warum schreiben wir es nicht ins Rettungsgesetz rein an der Stelle und machen es verpflichtend, dass die KV Leitstelle, die Leitstelle gemeinsam betrieben wird von der Feuerwehr und der KV, also als gleichberechtigte Partner.
Da ist ja praktisch die Messe noch nicht gesungen, ne? Also das ist ja eine Sache, klar, die werden wir auf jeden Fall auch in diese Fortschreibung, von der wir sprachen, das wird da mit drinstehen.
Also auch unter dem Blick von, also Manuel, nochmal dieser Code-Review und diesem Punkt, da sitzt diese Gruppe, die Code-Review macht, ja, betrachtet jetzt also anhand der Daten, die sie aus dem Computerprogramm, was sie in der Feuerwehr benutzt, rausziehen und stellen fest, das ist also nichts. Und jetzt gehen diese Daten dann nochmal an die KV und die KV triagiert geht durch ihr Protokoll nochmal durch und stellt fest, ja okay, das stimmt. Also wenn sie das Krankheitsbild bei uns melden, dann kommt bei uns ein Krankentransport oder etwas raus, aber kein Rettungswagen. So. Dieser Schritt allein schon, diese Übermittlung und diese Zusammenarbeit, könnte man im gemeinsamen QM-Team, wo dann auch gemeinsam die Code-Review betrieben wird, viel einfacher und klarer machen. Und wir würden viel schneller die Codes identifizieren können, wo wir keinen Rettungswagen hinschicken
müssen. Ja gut, aber auch da wieder, wenn nicht einer mit einem Zettel und einem Stift anfangen muss, diese Daten miteinander abzugleichen. Also das ist ja auch eine Sache, die mich immer wieder kopfschütteln lässt, diese fehlende Digitalisierung. Weil man hat eine Software, die was auswertet, wenn ich mit einer anderen vergleichen will, muss ich sie händisch in eine Excel-Tabelle übertragen. Das ist absurd. Feuerwehr neu denken, Rettungsdienst neu denken, Leitstelle neu denken.
Richtig,
ja, genau. Das viel interessanter, du hattest ja gesagt, es wurde jetzt also für die Berliner Feuerwehr ein Code identifiziert mit erdbebenähnlichem Charakter. 16.000 Einsätze im Jahr. Übernehmen die es jetzt oder nicht?
Wir haben gehört, nichts offizielles Schriftstück, sondern lediglich die Auskunft von dem Kollegen oder der Kollegin, die da vor Ort waren, bei dem sie übernehmen es.
Die 16.000?
Nein, sie übernehmen 7.800.
Verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Deswegen warten wir erstmal auf die Erklärung. Okay. Also bevor wir jetzt laut rausschreien, alles Scheiße, warten wir erstmal auf die.
Das machen wir sowieso nicht. Nein, wobei, aber ganz selten. Also vorher fragen wir schon mal nach, warum ist es so? Ne?
Ja, also die war ja jetzt so, übernehmen 20 Einsätze oder 20 pro Tag. Ne?
So die Prognose.
Und dann kann man ja schnell mal rechnen, 20 mal 365 kommen.
7.300.
Ne? So. Ja, so. Ja, aber auch das scheint doch dann irgendwo relativ schnell zu gehen von den Kapazitäten. Also ich sag mal, ich höre jetzt raus, dass die Hälfte davon erreicht werden kann aufgrund von Ressourcen, die sie selbst haben. Ich frage mich, was in den Jahren davor nicht schon passiert ist. Aber gut, wir lassen mal die Vergangenheit
sein. Das ist schon die Frage. Also das ist, aber da brauchen wir nicht verleugnen an der Stelle. Also auch wir als DVOIG haben ja auch dafür durchaus mitgesorgt, dass es die Aufmerksamkeit zu diesem Thema gibt. Und wenn du natürlich in die Reihen fragen würdest wollen, wird man dir sagen, ja nee, die Änderung hätten wir sowieso vorgehabt, stand ja an. Sie konnten es nur nicht abwarten und bla bla bla, das kann ja alles sein. Aber wenn die damit zufriedener und glücklicher sind, dann soll es so sein. Hauptsache, es wird angegangen. Der ist und dann Pumpe, oder?
Welcher Name drauf steht, ist uns egal.
Ganz genau.
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, also weil wir sind ja Rettungsdienst, ist ja unser Hauptthema, ne? Irgendwie in der Zeit.
Genau.
Hashtag
rettet den Rettungsdienst.
Hashtag genau.
Nur noch eine
Erde. Richtig, genau. Unter den Hashtags sind wir unterwegs. Wir bereiten gerade deutschlandweit eine Kampagne vor unter dem Hashtag rettet den Rettungsdienst oder Hashtag noch eine RTW. Wer dort von euch Mitgliedern Lust hat, mitzuarbeiten, mitzuwirken, Missstände aufzeigen mag, teilt uns das bitte mit an die Vorstands-E-Mail-Adresse vorstand-bb@dvoig.de. Schildert uns die Situation bei euren Dienststellen vor Ort, wo ihr Probleme seht, wo ihr Veränderungsbedarfe erkennt, damit wir das aufnehmen können und in diesem Prozess, in die Kampagne mit aufnehmen können und dann bundesweit sagen, also was funktioniert in den Leitstellen nicht, was funktioniert bei den Rettungsdiensten nicht, was funktioniert bei den Feuerwehren nicht, wie ist die Bezahlung, kann man da Verbesserungen erreichen und so weiter. Also da wird demnächst eine Homepage geschaltet. Da könnt ihr euch dann informieren über die Kampagne und wir werden dementsprechend auch in die Presse nochmal weiter reingehen und euch darüber informieren und genau.
Für das nächste Mal wollten wir schon mal ankündigen, werden wir uns nochmal über FF, Freiwillige Feuerwehr, unterhalten und wie wir...
Und den Grundschutz, also Grundschutz Berliner Feuerwehr, Grundschutz an sich in Berlin, in der Brandbekämpfung.
Ja, ihr seht, wir könnten eigentlich zwei Folgen am Stück machen.
Du kannst eine ganze Woche quatschen.
Ganz genau. Also Grundschutz, Brandbekämpfung, wir hatten es ja Grunewald, wir hatten das Kino in Staaken. Ne? Also wir hatten jetzt auch ein paar größere Brände. Irgendwie haben wir die eigentlich immer in Berlin. Und um zu sehen, dass Brandbekämpfung, Grundschutz einfach nicht nur was Abstraktes ist, sondern eigentlich täglich gebraucht wird. Und dann in dem Zuge nochmal über die Freiwillige Feuerwehr unterhalten. Wie stehen wir dazu zu einer Art, nennen wir es mal, eine Art Mindestlohn. Ja, haben uns da mal auf Vergleiche aus anderen Bundesländern gezogen, wie es da so läuft. Und werden uns das nächste Mal darüber nochmal unterhalten. Das hat ja für Stimmung gesorgt. Haben wir eins, zwei gemerkt. Aber es war sehr polarisierend. Da kann man auch dazu sagen, der eine oder andere ging steil. Aber der eine oder andere sagte, ja, siehst du, das ist mal Wertschätzung. Aber gut, so ist es. Wir werden darüber diskutieren beim nächsten
Mal. So machen wir es.
Genau.
Ja, dann Robert, Lars, Manuel, Lars, Robert.
Manuel. Manu.
Ja, genau. Verabschieden wir uns für diese Woche und bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Klartext.
Genau. Folge 7.
Ja,
dann Folge 7.
Dann Folge 7. Ist immer schön mit
7 ist eine magische Zahl.
Immer schön mitzählen. Alles klar, macht's gut. Alle, die ihr draußen zuhört, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.